Best and Girls, ein Podcast über die Hertha.
Mit Ines
und Sabine und Saskia.
Best and Girls, ein Podcast über die Hertha-Frauen.
Hallo Hertha-Fans, wir sind zurück. Und bevor die Hertha-Frauen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen ATS Bundentor ran müssen, möchten wir die erste Saison Revue passieren lassen. Dafür haben wir uns einiges vorgenommen und in den letzten Tagen Interviews und Hintergrundgespräche geführt. Wer unsere Folge 15, Biermanns Salon und andere Niederlagen gehört hat, weiß, dass oft noch falsche Informationen im Umlauf sind, wie Hertha BSC den Fußball für Frauen umgesetzt hat. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, die Herangehensweise zu besprechen und mit möglicherweise falschen Informationen aufzuräumen. Dazu haben wir ein Interview mit Sofian Schad, dem Leiter der Frauenfußballabteilung, geführt und auch Mitarbeitende der Geschäftsstelle bei Hertha BSC dazu befragt, wie die Anfänge für Frauenfußball gewesen sind. Zwischen Hertha Zehlendorf und Hertha BSC gibt es bereits seit vielen Jahren eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit. Spieler wie John Anthony Brooks und auch Sofian haben ihre Karrieren bei Zehlendorf begonnen. Es gab auch noch etliche andere Varianten, die durchgespielt wurden, wie Fußball für Frauen bei Hertha BSC eingeführt werden könnte. Tim und ich waren bei all den Gesprächen, wo darüber gesprochen wurde, was können wir machen, wie können wir es machen, waren wir dabei. Eine Überlegung war tatsächlich auch, ob man die bis dahin bestehende Kooperation mit Turbine Potsdam so ausbaut und den Verein übernimmt. Ja, also das im wahrsten Sinne des Wortes.
Hätten wir alle Potsdamer richtig gut gefunden.
Das höre ich zum ersten Mal.
Ja, ein Glück hörst du es auch jetzt erst.
Wow. Das ist natürlich eine völlig sinnfreie Überlegung gewesen, aber es sollte halt alles auf den Tisch, ja, damit man halt überall dazu schreiben kann, was ist sinnlos, was ist sinnvoll, um es vielleicht nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und. Aber ich meine, Turbine Potsdam hätte niemals auf ihr Logo verzichtet. Das ist ein Traditionsverein. Ja, genau. Und die Fans von Hertha BSC hätten, glaube ich, gemeutert. Also da hätte es eine Belagerung gegeben.
Ja, aber für Neuer Turbine Verein. Ja auch.
Und Hertha also. Turbine, Turbinen-Hertha.
Also, ja gut, war wahrscheinlich einfach nur auf dem Papier eine Lösung. Hallo erstmal, ich habe noch gar nichts gesagt. Sabine?
Ja, hallo.
Hallo Saskia. Ja, gut, dass wir da hallo gleich Ines. Einen Haken dran machen können. Finden.
Hallo Mädels.
Hätte ich nicht mitgemacht. So wie jetzt mache ich alles mit. Finde ich ganz toll.
Ja, eine Überlegung war beispielsweise auch, ob man nur mit einem U9-Team startet oder nur mit einer ersten Frauen. Aber dann wäre das halt auch nur die erste Saison gewesen und wie wäre es dann anschließend weitergegangen? Also einfach nur, damit ihr alle mal wisst, welche Überlegungen angestellt worden sind, die für und wider sind abgewogen worden. Und dann hat man sich halt für den Weg entschieden, für die Lösung mit Hertha Zehlendorf. Und ich denke, dass das auch tatsächlich eine nachhaltige Lösung ist. Denn gerade der Aspekt der Trainingskapazitäten ist ein Aspekt, den man halt definitiv nicht vernachlässigen darf. Weil wir haben den Platz nicht im Olympiapark.
Ja, Berlin hat generell viel zu wenig Platz für Sport.
Ja. Sofian hat auch noch einmal dazu etwas gesagt, wie die Überlegungen damals ausgesehen haben, worüber man nachgedacht hat.
Am Anfang, als es eben noch keinen Fußball der Frauen oder Frauenfußball bei Hertha BSC gab, haben wir uns natürlich mit allen Themen beschäftigt. Wir haben geschaut, was passiert, wenn wir mit einer Mädchenmannschaft anfangen, was passiert, wenn wir mit einer Frauenmannschaft anfangen, um dann perspektivisch zu wachsen, haben die Infrastruktur in ganz Berlin wirklich so ein bisschen detailliert betrachtet, geschaut, wo wären Plätze, weil das Olympiastadion oder der Olympiapark ja auch begrenzt ist. Da sind viele Plätze zur Kerntrainingszeit dann ab 17 Uhr belegt durch unsere Jugendmannschaften, teilweise Leichtathletik, die Bahn im Hans-Braun-Stadion, da finden Läufe statt, dann kann man da nicht parallel trainieren. Also da gibt es schon einige Herausforderungen, die von außen vielleicht nicht sofort sichtbar sind. Und deswegen haben wir uns mit der Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf entschieden, weil das die Möglichkeit war, dass wir A, Frauen und Mädchen direkt bei Hertha BSC haben und B, aber auch eine gute Infrastruktur in Zehlendorf haben. Das ist natürlich eine Herausforderung für einen Verein, dann auch teilweise in Zehlendorf stattzufinden, der wir uns stellen, der wir uns bewusst waren, aber die wir bewusst als Kooperation gewählt haben. Und wir sind froh, dass wir jetzt schon nach dem ersten Jahr oder auch im ersten Jahr relativ viel, zumindest was die ersten Frauen und die Leistungsmannschaften angeht, hier auf dem Gelände stattfinden lassen haben. Und das ist, glaube ich, eine Neuerung für die kommende Saison, dass alle Trainingseinheiten und alle Spiele zumindest vorerst von den ersten Frauen hier auf dem Olympiagelände stattfinden, was natürlich erstmal schön ist. Aber unser Ziel ist es, dass wir einen gesammelten Ort haben, wo Hertha BSC Mädchen- und Frauenfußball und auch Profifußball und auch Akademiefußball stattfindet. Und das soll perspektivisch hier auf dem Olympiagelände sein, dass man quasi eine Heimat hat und nicht so in der Stadt verteilt ist.
Um alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, haben wir auch mit der Mutter einer Spielerin gesprochen. Yay. Danke an der Stelle an
the one and only
Cordelia Pog, die Mutter unserer Spielerin Svenja. Vielen Dank, Cordelia, dass du dich dazu bereit erklärt hast und dich unseren Fragen gestellt hast.
Ja, danke. Du bist super.
Ja, erstmal auch als Dankeschön zurück, dass ihr an mich gedacht habt, mich zu fragen. Und ich bin ja für alles gerne dabei und offen. Ja, die erste Saison war halt natürlich aufregend, weil ja doch viele Sachen anders waren als jetzt noch damals bei Zehlendorf, bei der U17. Und angefangen hat ja alles so, dass es so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand und naja, und dann kam Svenja mal nach Hause und meinte, ja, kann sein, dass wir mit Hertha BSC zusammengehen und so und wieso. Und als es dann wirklich spruchreif war, ja, da haben wir uns natürlich alle gefreut, weil, wie auch Svenja schon mal in einem Podcast berichtet hat, sowohl ihr Papa als auch ihr Bruder große Herthaner sind, und wenn natürlich dann das Familienmitglied mit der Fahne auf der Brust aufläuft, ja, dann ist natürlich der Stolz mega.
Wir haben in der vergangenen Saison fast ausschließlich über die erste Frauen gesprochen und die Spielerinnen der ersten Mannschaft hier bei uns vorgestellt. Aber wir haben natürlich noch viel mehr Teams und wir haben Sofian gefragt, wie denn der Stand ist, wie viele Teams es gibt und wie viele Spielerinnen derzeit bei Hertha BSC unter Vertrag stehen.
Wir haben über 200 aktive Spielerinnen, die auch Mitglieder bei uns natürlich im Verein sind, was sehr, sehr schön ist. Das heißt, wir haben 10 Mannschaften zur neuen Saison hin. Wir werden jetzt noch eine dritte Frauen aufmachen, um den Breitensport auch weiter zu fördern, um unseren Werten und den Werten der Gesellschaft gerecht zu werden, dass Mädchen und Frauen auch aus Spaß Fußball spielen können und da die Möglichkeit haben. Das war uns ganz wichtig und die Intention kam aus dem Verein, aus dem Trainerteam. Da sind wir ganz froh, dass wir das umsetzen konnten. Es ist nicht immer so einfach, dass wir sagen, ja, wir machen es, sondern da gehören viele Gespräche dazu mit den jeweiligen Bezirksämtern im Verein, mit dem Präsidium, mit der Geschäftsführung. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach, dass man die einfach nur anmeldet, sondern wir sind froh, dass wir das geschafft haben und da wirklich noch eine Mannschaft dazugewinnen konnten.
10 Teams und über 200 Spielerinnen ist eine ganz schöne Herausforderung.
Ja.
Ist eine Menge Arbeit.
Aber es ist gut, dass so viele sind. Hoffentlich werden es noch mehr.
Ich hab nen Traum, nen wunderschönen Traum. Die Frauen vom BSC vor ausverkauften Rennen zu sehen. Ich hab nen Traum, nen wunderschönen Traum. Dass wir die Hertha Frauen überall unsere Fahnen wehen.
Bevor wir darüber sprechen, ob es einen anderen Support braucht, wie viel Support gut ist und was wir im Frauenfußball wollen und was nicht, haben wir auch mit Cordelia darüber gesprochen, nachdem jetzt eine Saison vorbei ist. Welchen Eindruck hat sie vom Support? Wie findet sie ihn? Wie ist ihre Meinung dazu?
Ja, ich möchte natürlich auch nochmal auf diesem Wege auch nochmal natürlich ja auch meinen Dank aussprechen an den Support, wie es immer so schön heißt. Also wie gesagt, ihr habt ja angefangen mit dem Podcast, da wart ihr sozusagen die Vorreiter. Dann natürlich jetzt auch die Hertha-Doku, wo die Mädels dann auch mal vorgestellt werden, finde ich super. Die Kollegen, die den Instagram-Kanal pflegen, machen da auch eine super Arbeit. Ich habe gerade heute gesehen, das Tor von Serba wurde auch auf der Männerseite gezeigt. Also nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Das finde ich schon super. Und ja, einfach auch nochmal sagen, dass man nie vergessen darf, wie es so schön gesagt worden ist bei dem Spiel, vor dem Spiel gegen Union, dass wir eben alles, wie hieß es, Feierabendspielerin sind, dass halt die Mädels vor dem Training alle noch einen schon mal einen pickepackevollen Tag halt irgendwie haben. Ne? Ich meine, gut, Teil ist jetzt mit der Schule fertig, aber andere eben Studium oder Arbeit und natürlich auch unser Staff halt, ne? Die auch alle irgendein Berufsleben haben und dann noch viel Zeit investieren. Es ist ja nicht nur das Training, es ist die Vorbereitung, es ist die Nachbereitung, es sind die Videoanalysen, wo ja auch viel Zeit ins Land geht. Das finde ich alles nicht selbstverständlich und finde das toll, dass es die Menschen gibt, die sich da so reinhängen. Und natürlich unsere Fans. Ich werde auch nicht vergessen, als wir letzte Saison das erste Auswärtsspiel in Erfurt hatten und dann waren wir auf dem Weg zum Stadion und dann haben wir diese kleine Gruppe von diesen Hertha-Fans gesehen, die da hingelaufen ist. Und da habe ich gedacht, das ist mega, ja. Also, dass einfach auch in Gänsefüßchen fremde Leute kommen, die also nicht irgendwie familiär an eine Spielerin gebunden sind, sondern einfach von außen, die sich da die Zeit ans Bein binden, das natürlich auch finanzieren und da mit Freude hinkommen und für Stimmung sorgen. Also toll, super.
Da siehst du mal, was die Eltern auch auf sich nehmen, eigentlich seit Jahren. Ne? Hört man da ja nur ganz leicht raus, ist aber, glaube ich, schon auch ein großes Thema.
Ja, ist auch total wichtig, dass die Eltern da so dahinter stehen und da so toll mitmachen.
Ja, ein bisschen mehr könnten sie noch unsere Ballons wedeln, finde ich. Aber da kann ich jetzt Cordelia ausnehmen, die macht immer mit. Also, liebe Eltern, nächste Saison, diese neue zweite Saison, bitte nehmt unsere Ballons und wedelt damit.
Ja, sie brauchen den Support. Das haben wir von allen Seiten zurückgespielt bekommen, dass dieser Support wichtig ist. Also, da geht von allen Seiten definitiv noch mehr. Wir haben auch Sofian gefragt, wie er auf den Support der ersten Saison zurückblickt.
Sehr wichtig. Ich finde, vor allem der Support der Fans im ersten Jahr war für mich nicht so zu erwarten und ich war immer positiv überrascht, wenn ich da wirklich teilweise im Winter den Fanclub oder die Fanclubs gesehen habe mit der Trommel, die da ordentlich Stimmung gemacht haben. Da war ich sehr, sehr dankbar und ich glaube vor allem aber auch die Mädels.
Ich würde sagen, jeder, der beim Heimspiel der ersten Frauen war, weiß, dass wir einen großartigen Support haben. Insbesondere dafür, dass die Mädels und Jungs sich erst eine Saison kennen, sich erst in dieser Saison gefunden haben. Dass der Support auch wirklich Support ist und nicht ein Niedermachen der Gegnerinnen, habe ich tatsächlich für selbstverständlich genommen. Bis uns Sabine auf den Podcast der großartigen Annika Becker und Mara Pfeiffer.
Viele kennen Mara Pfeiffer auch als Wortpiratin auf Social Media.
Oder alle, die sich die Qual antun, immer noch Doppelpass zu gucken. Ich weiß gar nicht, läuft auf Sport 1. Jahrelang habe ich es abgesuchtet, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass da lauter Quatschnasen sitzen. Bis Mara Pfeiffer da aufgetaucht ist, die da mit ihrer Expertise wirklich auch angeeckt ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch an den einen oder anderen Auftritt von ihr erinnern könnt. Ich habe es immer mega abgefeiert. Ich finde es ganz toll, dass sie sich da auch hingetraut hat. Weil wenn man als Frau in so eine Räume reingeht, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert. Was passiert dann?
Typisch, so eine typische Männersprüche, die man sich dann
man
wahrscheinlich
muss sich doppelt beweisen, genau, ja. Weil man einfach eine Frau ist oder als Frau gelesen wird. Ne? Deswegen, Mara, du hast mir auf jeden Fall damals da gezeigt, dass man das machen kann. Bis heute bewundere ich dich total dafür.
Ja, was es da für schlimme Kommentare dann oft gibt, das ist, finde ich, ganz schrecklich zu lesen. Man weiß schon vorher, dass da sowas kommt und Ja, und Annika ist gerade bei den Olympischen Spielen in Paris und kommentiert da den Frauenfußball in Marseille und in anderen Städten. Also danke für euren Podcast.
Ja, ziemlich guter Job. Auch ich kann nur sagen, Deutschland hat gerade 1-4 gewonnen gegen Sambia.
Cool.
Ja, jedenfalls machen Annika Becker und Mara Pfeiffer den großartigen Podcast Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Und in einer ihrer letzten Episoden haben sie auch über das Thema Support gesprochen. Danke, Annika und Mara, dass ihr das thematisiert habt, damit ihr alle wisst, worüber wir sprechen wollen. Was uns wichtig ist, spielen wir euch jetzt den Part aus ihrem Podcast ein. Wir verlinken den auch in unseren Shownotes. Es ist ein bisschen länger, dieser Part, aber wir wollten nichts aus dem Kontext reißen und sicher gehen, dass alles verständlich wird.
Man muss schon auch, finde ich, drüber sprechen, was passiert, wenn Fangruppen aus dem Fußball der Männer in den Fußball der Frauen rübergehen. Und was nehmen die vielleicht auch mit, was man da gar nicht unbedingt irgendwie haben möchte, braucht, wie auch immer. Ich finde es wirklich cool, wenn Vereine, die als Männervereine bekannt geworden sind und eine Frauenabteilung gründen oder übernehmen, sich auch darum bemühen, die Fans für diese neue Abteilung zu begeistern. Also ich finde generell ist wichtig, so eine Begeisterung für einen Gesamtverein zu haben, auch für die anderen sportlichen Abteilungen, wie bei Mainz zum Beispiel die Handballerinnen. Man muss aber, finde ich, auch ein bisschen aufpassen, dass dadurch nicht sehr schnell an bestimmten Stellen ein Umgang in diesen Fußball der Frauen und in diese Fangruppierungen reinkommt, den man da ehrlicherweise einfach nicht haben möchte. Also um das an einem konkreten Beispiel zu benennen, wo es jetzt nicht um Personen oder so geht, sondern einfach um einen Umstand. Es gab eben gestern eine sehr große Unzufriedenheit mit der Schiedsrichterin und da sind dann halt einzelne Personen auf eine Art und Weise ausgerastet, wo ich mir so denke, ich hoffe einfach, dir ist gerade nicht bewusst, dass halt im Unterschied zu einem großen Männerstadion diese Schiedsrichterin das gerade komplett alles mitbekommt. Also du bist an so einer sehr kleinen Anlage, die haben, sagen sie, 1500 Tickets verkauft. Es wirkte fast, als wären es ein paar weniger Leute, aber in dem Moment, wo die also auf der Seite der 05erin unterwegs war und was gepfiffen hat, was den Leuten nicht gefallen hat und da sind irgendwelche wüsten Beschimpfungen ausgestoßen worden, bekommt die das mit. Mhm. Und du merkst es auch, dass sie darauf reagiert und dann gibt es halt Leute, denen das dann noch nicht mal peinlich ist, sondern die dann erst recht irgendwie loslegen. Und das, also da gibt es auch wiederum Abstufungen, ja, weil da standen natürlich auch Leute, die halt irgendwie einen Bezug zum Team hatten, die dann in einer Situation, wo man wirklich nicht verstanden hat, warum sie nicht abpfeift, weil eine Spielerin sehr lange sehr offensichtlich verletzt am Boden lag, wo dann irgendwie Leute reingerufen haben, ey, du siehst doch, dass die irgendwie sich verletzt hat. Das ist eine völlig andere Geschichte, ja. Mhm. Aber wenn halt also wirklich Leute da so abgewertet und beleidigt werden, das möchte man weder im Männer- noch im Frauenfußball haben, aber im Frauenfußball ist es halt so, dass die AkteurInnen das in solchen kleinen Stadien oder an so kleinen Anlagen einfach komplett alles mitbekommen und ich finde das richtig, richtig ätzend und es gab dann auch vereinzelt Leute, die dann, obwohl der Stadionsprecher, muss man sagen, das wirklich toll gemacht hat, der hat sofort gesagt, wir wollen heute auch an die Mainzerin denken, für die ein großer Traum geplatzt ist. Wir hoffen, wir sehen uns nächste Saison in der zweiten Liga und wir wünschen euch alles Gute und so. Also die hatten ein sehr gutes Gefühl dafür, dass da einfach zwei Teams, die es verdient hätten, um einen Preis gekämpft haben und dass das einfach eigentlich eine unfaire Situation ist und da gab es dann vereinzelt Leute, die dann irgendwie so gerufen haben, hoffentlich steigt er direkt wieder ab und so. Und also ich finde, weder ist das 05-like, noch möchte man das in diesem Fußball der Frauen irgendwie auf die Art und Weise haben. Und das war was, was mich gestern echt ein bisschen traurig gemacht hat. Und ja, dass es nicht gereicht hat, war schon auch sehr, sehr schade. Ich meine, das Team und der Verein, die können auch noch eine Saison in der Regionalliga wachsen. Aber natürlich ist ja klar, also wenn man die Ambitionen hat mit jeder Saison, in der es eben nicht klappt, steigt dann auch der Druck. Ich bin mal sehr gespannt, wie es nächste Saison weitergeht. Das war jetzt ein sehr langes Labersegment von mir. Ich entschuldige mich da auch ein bisschen für, aber ich finde tatsächlich...
Ja, aber es ist ja wichtig, also gerade was so dieses Thema Fans und wie sich das in Zukunft weiterentwickeln kann, da habe ich mit Nina ja auch in München drüber gesprochen, zum Beispiel am Ende noch irgendwie sehr lange, weil das halt, glaube ich, so eines der Themen ist, die uns in den nächsten Jahren, was das angeht, einfach extrem beschäftigen werden. Durch dieses, das wird immer genannt Wachstum, das es gerade gibt oder dass sich halt eben mehr Fangruppierungen aus dem Fußball der Männer rüberbewegen und den Fußball der Frauen auch supporten oder vielleicht dann auch irgendwie nur noch supporten. Und das ist auf eine Art sehr, sehr schönes, aber in mancher Hinsicht halt eben auch einfach nicht. Also ich meine, sowas ist jetzt sehr extrem, wenn es diese Anfeindungen gegenüber SchiedsrichterInnen gibt oder sexistische Bemerkungen zum Beispiel zu den SpielerInnen. Also da erinnere ich mich beim Hinspiel auch, dass wir da so eine gewisses Grüppchen hinter uns hatten, denen das auch komplett egal war, dass da ja auch Kinder und Heranwachsende irgendwie rumstanden, die dann irgendwelche Bemerkungen darüber gemacht haben, dass es doch gut wäre, jetzt einen Sonnenständer zu haben, weil die Sonne von oben so runterbrezelte und es dann natürlich die ganze Zeit auf so eine sexualisierte Art und Weise ausgeführt haben und dann noch ganz andere Sprüche auch irgendwie gebracht haben. Also direkt hinter einem Tor, sodass man sich sicher sein kann, dass einiges davon halt auch bei der Torhüterin angekommen ist.
Und das ist ja auch gewollt. Also man ja, muss natürlich. Ja sagen, man merkt das auch, dass die das geil finden, dass sie die Möglichkeit haben. Ja. Die haben noch das Gefühl, sie beeinflussen dadurch irgendwie was. Ja. Und das einfach ist halt extrem so unangenehm.
So ich markiere hier gerade mal mein Revier, in dem ich überall hinpinkel, Move. Mhm. Ja, also das sind dann so die extremen Fälle. Ich habe auch gesehen, und wir haben es auch in den Empfehlungen weiter unten, dass Nick in der aktuellen Game Changers Podcast-Folge auch von etwas erzählt, das bei der SGS Essen im Stadion passiert ist in der laufenden Saison, dass da jemand den Vereinsfotografen angesprochen hat, ob er irgendwie eine der Spielerinnen mal ranholen kann für ein Autogramm. Und das war irgendwie direkt hinter diesen Bänken. Und dass der Vereinsfotograf dann halt irgendwie gesagt hat, so ja, also wie soll das denn hier funktionieren? Soll die sich jetzt da auf das Dach legen oder setzen oder was? Und dann hat er halt wohl irgendwie sowas gesagt wie, ja, die kann sich noch auf was ganz anderes setzen. Was halt so, ja, also könnt ihr euch da in der Folge irgendwie selber nochmal anhören. Aber es ist halt, es gibt diese Fälle, es gibt die auch nicht nur bei Vereinen, die angebunden sind an Lizenzvereine und dann halt da die Fangruppierungen haben, die rüberkommen. Es gibt sie halt einfach überall da, wo sexistische Männer mit im Stadion sind. Sag ich dann jetzt einfach mal so gemein verallgemeinernd.
Also überall.
Aber ja, also der Punkt, den ich in München noch gemacht habe, ist eben, dass ich mir, also dass das halt so die Extremfälle sind, aber dass ich mir so allgemein wünschen würde von Fangruppierungen, vor allem organisierten Fanszenen, die von einem Männerlizenzverein rüberkommen zu, wir haben eine Frauenabteilung, wir wollen die auch im Stadion supporten, das ist alles ganz, ganz geil, dass die vielleicht, weil ihnen ja ihre eigene Tradition extrem wichtig ist und die ihre Vereinstraditionen sehr wichtig sind und die von ihrer eigenen Fanszene, dass sie vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, dass es nicht so ist, vorher gab es hier gar keine Stimmung und wir machen die jetzt endlich, sondern dass es da Leute gibt, die schon sehr, sehr lange dahin gehen und diese Teams supporten und dass die ihre eigenen Traditionen haben. Und die mögen dann vielleicht von außen manchmal klein wirken und lächerlich oder vielleicht ja als nicht so laut rüberkommen oder so. Aber es gibt die halt eben. Und ich fände es total klasse, wenn es da einfach mehr Austausch miteinander gäbe und irgendwie mal so ein Dialog stattfinden würde, dass die Leute miteinander reden, damit nicht sowas passiert. Da kommen jetzt die Leute, die kennen sich schon als Gruppe, sind eine organisierte Gruppe und sind es gewohnt, möglichst viel Krach zu machen, machen das dann auch da und überbrüllen irgendwas, was die anderen Leute halt irgendwie gerne machen würden. Oder vielleicht wollen die manche Gesänge auch irgendwie gar nicht da haben, weil die vielleicht auch einen sexistischen Kern haben oder so. Also da gibt es ja ganz viele Sachen, über die man irgendwie diskutieren könnte. Und ich glaube, das und auch so Sachen, so andere Sachen, die da irgendwie dranhängen, sowas wie Pyro, was ist mit Tapeten und so weiter, das ist halt irgendwie alles, was so in den nächsten Jahren ja einfach so Debatten sein werden, die wir da haben werden, wenn diese Spiele von den ZuschauerInnenzahlen in den Stadien größer werden.
Also was man jetzt bei 05 tatsächlich, um nochmal auf die Mainzerin zurückzugehen, total positiv hervorheben kann, ist, dass ich da, also man muss fairerweise sagen, dass es eben bei den damals noch Schottspielerinnen nicht wirklich Publikum gab. Da waren halt mal ein paar Familienangehörige, aber ich war ja in der Saison vor der Kooperation schon häufiger da, nachdem die Kooperation eben angekündigt wurde. Und also da waren 15, 20 Leute halt, die sich die Spiele angeschaut haben, selbst bei den Heimspielen. Und es waren halt in der Regel irgendwelche Eltern. Von daher gesehen ist es dann natürlich schon so, dass du erstmal was aufbauen musst. Und die Gruppe, die da bei Mainz 05 jetzt vor dieser ersten 05-Saison, letzte Saison gab es ja auch schon die Kooperation, sich so zusammengeschlossen hat und beschlossen hat, die Spielerinnen eben zu begleiten. Die haben das wirklich die komplette Saison durchgezogen. Die haben sich, habe ich mich gestern mit dem einen noch drüber unterhalten, der immer die Trommel dabei hatte, auch viele Gedanken drum gemacht, wie kann man Lieder so umformulieren, also jetzt auch reine Anfeuerungsgeschichten, dass das halt eben die Frauen anspricht. Bei manchen Sachen sind sie auf Lösungen gekommen, bei manchen Leuten, bei manchen Sachen auch noch nicht. Die haben Banner gemacht mit so Mainz nur 5 Frauen und Meisterinnen müssen aufsteigen und so, haben den ersten Fanclub nur für die Frauen im Verein gegründet. Das finde ich schon alles sehr cool. Es ist aber eben trotzdem so, dass auch jetzt, wenn beispielsweise der Verein sich überlegt, die sind jetzt nächste Saison am Bruchweg und wir wollen auch mehr Leute ansprechen und so, dass man sich da auch, finde ich, Gedanken drum machen muss. Also wen möchte ich ansprechen und wen möchte ich vielleicht nicht ansprechen? Und dann auch wirklich sich mal zu überlegen, was für ein Verhalten passt und funktioniert dann und was für ein Verhalten passt und funktioniert nicht. Man hat das schon gesehen, auch bei den Spielen, dass die Spielerinnen sich total gefreut haben über diese Gruppe, die da die ganze Saison mit dabei war. Aber natürlich war es jetzt bei diesen beiden Aufstiegsrelegationsspielen auch so, dass es noch mal mehr Leute waren und dass dann da auch Leute eben mit rumspringen, die da vorher nicht mal 5 Minuten drüber nachgedacht haben. Und ich fand's halt krass. Also ich hatte ja wieder die Kleine von meiner besten Freundin dabei. Und wenn die dann echt bei so einem Spiel der Frauen im Zweifelsfall dollere Sachen zu hören kriegt, als halt sonst, wenn ich sie mitnehme zu den Männerspielen, das also kann's halt nicht sein so. Und da geht's gar nicht drum, das finde ich dann auch immer wichtig zu sagen, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, du kommst hier nicht rein oder so. Das ist überhaupt nicht die Idee. Also gerade, also ich, ja, wer wäre ich denn, irgendwem zu sagen, wo er sich aufhalten darf oder nicht? Ich bin im Fußball der Frauen auch nicht groß geworden, sondern bin da erst irgendwie vor 5, 6 Jahren halt mit in dieses Thema eingestiegen. Aber es ist wichtig, sich damit zu befassen. Also weil auch wenn sie ignoriert und kleingeredet wird, der Fußball der Frauen hat halt auch eine Tradition und man sollte sich halt mit Dingen beschäftigen und sie nicht einfach so kapern. So, das finde ich halt schon wichtig und das ist ja im Endeffekt
das
auch
das. Ja, genau das, was ich meine.
Das wäre jetzt mein abschließender Satz gewesen. Das ist ja genau das, was du auch angesprochen hast. Guck mal, jetzt können wir uns hier schon live angucken, aber wir gucken uns jeweils so auf die Knie. Nee, genau. Also das ist eine Diskussion, von der es einfach, das kann man vielleicht abschließend sagen, oder abschließend heißt natürlich nicht, dass du nicht noch was dazu sagen kannst, aber von meiner Seite aus jetzt abschließend, es ist eine Diskussion, von der es einfach wichtig ist, dass man sie führt. So. Das gehört nämlich in diesen ganzen Bereich Fußball der Frauen nicht einfach als Abziehbild von Fußball der Männer gestalten mit allen Problemen, die es im Fußball der Männer halt schon gibt, auf jeden Fall dazu.
Yes. Und bevor das jetzt in die andere Richtung wieder jemand falsch versteht, weil ich weiß, dass es die Debatte auch gibt und die gibt es auch zu Recht, es geht natürlich nicht darum, dass der Fußball der Frauen immer nur ein Sport sein muss für Kinder oder so.
Nein,
dieses so der saubere, total cleane, übersterilisierte Sport sein soll oder so, das gar nicht. Es ist ein Erwachsenensport und der soll sich auch an ein erwachsenes Publikum richten. Und so, das ist schon irgendwie klar. Und man kann Fan sein, natürlich immer unterschiedlich ausleben. Aber das sind halt eben Sachen, die würde man ja auch im Fußball der Männer einfach nicht mehr so gerne sehen wollen.
Genau, die kritisieren wir da ja auch.
Lena und Ralf und die ganze Gruppe der Donner Hertha, ihr macht einen großartigen Job. Noch können wir alle dafür Sorge tragen, dass der Support so freundlich und unterstützend bleibt, wie er derzeit ist. Aber der Podcast hat mir vor Augen geführt, dass es nicht selbstverständlich ist. Das macht mir eigentlich Sorge und deswegen war mir wichtig, dass wir heute auch darüber sprechen, was wir bei uns wollen und was wir dafür tun können.
Also ein paar Sachen, die da im Podcast besprochen wurden, die gab es bei uns also nur in ganz kleinen Dosen, aber es gab sie immerhin. Es gab sie bei Spielen, wo viele Zuschauerinnen da waren, wo zum Teil dann Leute
also Sachen an den Tag gelegt haben, die sie halt vom Männerfußball kennen, dass man den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin beschimpft oder bestimmte Gesänge angestimmt haben, die Bestandteile enthalten haben, die sich gegen Frauen gerichtet haben und die dann komisch geguckt haben, wenn man sie dann angeguckt hat und meinte, so, das geht hier jetzt aber nicht. Also ohne dran zu denken, dass da auch Kinder sind und dass man sich vorstellen könnte, dass das bei vielen Leuten nicht gut ankommt. Also so viel haben wir davon noch nicht gemerkt, aber es gab es in einzelnen Fällen schon.
Ja, es ist ja auch diese Sache zu sagen, es kommt hier nicht gut an, finde ich, ist ja dann auch entscheidend, weil wir beim Support der Frauen jetzt ja offene Räume hatten. Also die Frauen sind sozusagen, also die Frauenmannschaft ist integriert worden. Wir waren natürlich bei Hertha Zehlendorf und haben uns die letzten Spiele angeguckt. Auch da können wir ja ehrlich drüber sprechen, dass da jetzt nicht Unmengen von Menschen gewesen sind, die Frauen sozusagen unterstützt haben. Damals ging es ja sogar noch darum, ob sie am Ende die Liga halten oder nicht. Aber es sind ja bei Hertha neue Räume entstanden für Menschen, die zum Fußball gehen und in diese unbesetzten Räume eben reingehen konnten. Das heißt, das ist ja was historisch hört sich jetzt blöd an, aber es war schon was es so nicht gegeben hat, weil wir alle wissen, wenn wir zu den Amateuren, also zumindest zu den Bubis gehen oder wenn wir ins Olympiastadion gehen und uns die ersten Männer angucken, wir sind da ja Riten unterworfen und wir können entweder mitmachen oder wir können es sein lassen so. Und das entscheidet dann ja dann auch wieder, wie viel Fan wir sind und so. Also die Kategorien im Fußball, die sind ja mannigfaltig, ja. Und da müssen wir jetzt auch nicht ewig drüber reden, sondern das Entscheidende ist ja, dass mit diesem neuen Spielbetrieb der Frauen bei uns im Verein und der ersten Frauen auf einmal Räume neu besetzt werden konnten, auch weil sich bestimmte Menschen entschieden haben, eben nicht dorthin zu gehen. Das ist ja auch wieder entscheidend in so Machtgefälle bei Fans, dass man sagt, okay, es gibt halt welche, die haben, ich würde jetzt sagen, nicht das Vorrecht, aber ihr wisst ja, wie hierarchisch Fußball auch organisiert ist in den Fanstrukturen. Und wenn dann bestimmte Leute sagen, wir kommen hier hin, dann ist ganz klar, okay, ich gehe in die zweite Reihe. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist jetzt nochmal dahingestellt, aber das gab es jetzt eben bei den ersten Frauen nicht. Und das war eine Riesenchance und deswegen war es auch überhaupt nur möglich, das muss man ja auch mal realistisch betrachten, dass Menschen wie Ralf mit Donna Hertha da eben so erfolgreich supporten konnten, weil es eben diese freie Stelle gab dafür. Und das ist ja das Tolle. Und für mich, kann ich auch nur sagen, es ist für mich ja so schön gewesen, dahin zu gehen, weil das eigentlich Fußball pur war, irgendwie auf eine Art. Also dieses Romantische, wenn man jetzt so Fußballromantikerin ist und natürlich ist das auch immer alles im Profibereich und so, also müssen wir jetzt auch gar nicht alles diskutieren. Aber dennoch war das so eine freie Stelle mit wenig Konventionen. Und deswegen war es auch möglich, dass der Support sich da ganz anders entwickelt hat, als in den anderen Räumen, die wir fußballerisch erfahren sozusagen, weil es eben noch nicht besetzt war. Und das ist, glaube ich, mega wichtig, wenn wir jetzt drauf gucken, was wollen wir auch oder so, welche Leute geben da eben auch eine Leerstelle preis, sage ich jetzt mal, oder durch ihren Rückzug oder nicht antreten oder was auch immer, was haben die uns dafür auch für eine Chance eingeräumt am Ende, ne? Dass wir es anders gestalten können. Und das finde ich super wichtig, das mit in die Bewertung der ersten Saison reinzunehmen.
Ja, also ich hoffe wirklich sehr, dass es so weitergeht mit der Atmosphäre, die wir derzeit bei den Spielen haben, das Feedback, was wir bekommen, dass viele Familien uns ansprechen und sich dafür bedanken, dass die Atmosphäre freundschaftlich war, dass die Kinder dort entspannt ihre Zeit verbringen können und so weiter. Also das ist wichtig. Marie, unsere Stadionsprecherin, hat sich zu dem Thema auch geäußert und sie sagte zu mir, der Fußball für Frauen sei schließlich nicht die kleine Schwester des Männerfußballs. Und das ist auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Und deswegen, ja, ist unser Support wichtig. Und da bleiben wir halt auch dran.
Auf jeden Fall.
Ja, da bleiben wir dran. Und ich kann jetzt ja so von, vielleicht von der Social-Media-Seite von unserem Account, also von dem West End Girls-Account, noch auch noch mal ein paar Rückmeldungen geben, weil es ja schon so ist, dass wir beim Frauenfußball zum Beispiel mit der Progressive Flag einfach ja viel deutlicher auch dies, bestimmte Werte einfacher nach außen sichtbar machen können. Also ne, die Progressive Flag, also für alle, die jetzt nicht genau wissen, was das ist, es ist also so eine sehr inklusive Flagge, die jetzt beim, sag ich mal, bei der ersten Mannschaft im Olympiastadion jetzt vielleicht nicht einfach jemand schwenken könnte, zumindest nicht in der Ostkurve. Beim Frauenfußball ist es aber möglich. Und auch da ist es natürlich so, dass Leute in unsere Kommentare gegangen sind und gesagt haben, ja, lass den Scheiß und Fußball ist unpolitisch und diese ganzen Sachen, die dann, ja, ihr verdreht zu Recht die Augen, die dann da immer kommen. Ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, dass Fußball-Fan sein unpolitisch ist. Aber das war ja, also auch da wieder kann man nur sagen, es ist dort halt möglich gewesen. Und weil wir dann diesen Raum halt besetzt haben, beziehungsweise nicht wir haben den besetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen, sondern die Donna Herthas haben den besetzt und noch einige andere, die auch regelmäßig gekommen sind, dann war das halt von vornherein möglich und ist ein anderer Konsens, den wir dann auch nicht mehr so verhandeln müssen. Vielleicht müssen wir den in der nächsten Saison verhandeln, weil die Begeisterung für Hertha generell ja ein neues Niveau erreicht hat. Seitdem ich Hertha-Fan bin, kann ich mich nicht erinnern, dass Hertha so abgehypt wird wie im letzten Jahr. Und jetzt mit dem Weggang von Union, also jetzt wird neu gewürfelt und da wird jetzt auch mehr Interesse kommen einfach, weil jetzt haben wir auch mehr Spielerinnen, die Verträge haben und so weiter. Also das Setting wird einfach anders. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch das, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, Ines, dass wir da auch nochmal bestimmte Sachen wahrscheinlich einfach diese Saison nochmal neu verhandeln müssen, beziehungsweise einfach die Haltung, die wir haben als Herthanerin, nämlich dass es möglich sein muss, dass zum Fußball, alle Menschen zum Fußball gehen können, egal wirklich, welche soziale Herkunft die haben und so weiter, also die ganzen Vielfaltsmerkmale, und dass es für Kinder möglich ist, dahin zu gehen, ohne dass man denen die Ohren zuhalten muss, ohne dass man Angst haben muss, dass die mit Bier überschüttet werden und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja auf jeden Fall was wir verteidigen müssen, finde ich.
Definitiv.
Ja, finde ich auch.
Deswegen ist es wichtig und richtig, dass wir heute darüber sprechen, dass wir jetzt die Chance haben, wenn wir 4 Jahre oder 5 Jahre das haben, dann ist möglicherweise einiges schon in hat sich verselbstständigt und ist andere Wege gegangen. Und deswegen ist es gut, dass wir heute das Thema aufgegriffen und besprochen haben. So, zu jedem guten Saisonrückblick gehören natürlich halt auch die Highlights der Saison. Sabine, du hast einen mega langen Zettel vorbereitet. Willst du von deinen Highlights aus der Saison berichten?
Ach, was heißt Highlights? Also über die Spiele gegen Union und Viktoria sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das so mit die spannendsten waren. Es gab auch noch viele andere Highlights, wo wir überraschend gewonnen haben. Es gab auch mal ein paar Enttäuschungen, wo man sich vorher sicher war, auf dem Papier waren wir einfach die Besseren oder sind wir die Besseren. Und das ist dann aber gar nicht so gewesen. Die Rückrunde ist für uns wahrscheinlich auch allen so ein bisschen in Erinnerung, dass das jedenfalls mindestens am Anfang nicht so gut lief. Ich habe einfach nochmal so ein bisschen Statistik gewälzt und habe mir angeguckt, gewonnen, verloren. Also wir haben tatsächlich insgesamt 11 Siege davon getragen, also Hälfte der Spiele. Das ist doch ganz ordentlich. Wir haben ein einziges Mal ein Unentschieden gespielt. Das fand ich auch interessant.
Gegen wen? Jetzt muss ich überlegen, ich weiß es nicht. Weißt du es?
Das Rückspiel gegen Turbine 2. 3-3.
Hätte ich
das mal gedacht. Das war auch wild und ich hatte das Gefühl, wenn ich das richtig erinnere, dass wir zum Schluss, wenn wir noch ein bisschen länger gespielt, wir haben aufgeholt. War das so?
Es war auf dem gegenüber vom Wurfplatz, also Stadion am Wurfplatz. Wir haben zurückgelegen und dann haben wir noch 3-3 gespielt. Genau, so ist es gewesen. Oder? Doch, so war es.
Doch, ich glaube,
es war da so. Da war ich auch mit meinen Kindern, das weiß ich noch. Da
wir haben echt voll gedrängt. Auch da waren 250 Leute.
Ja.
Also super. Also das ist, also wir haben unseren 6. Platz wirklich gut erkämpft und auch mit einer super Tordifferenz. Also wir sind bei plus 13 gelandet, während die vor uns minus 4 hatten und die hinter uns minus 18. Also das ist schon echt auch gut.
Lag vielleicht auch ein bisschen am letzten Spiel der Saison.
Mit den 10, ja, okay. Ja, 10-0, das war auch schon hervorragend, aber ich glaube, da hat uns auch alles mitgerissen beim letzten Spiel, beim Saisonabschluss. Da war gute Stimmung und hat es ja nicht zwischendurch auch noch so gegossen und alles.
Richtig krass geschüttet, ja.
Und trotzdem war es eigentlich ein warmer Tag und ja. Das war so richtig, rund hat es die Saison gemacht, dieser Abschluss. Mhm. Also mit den Pommes und so.
Die Pommes, die Bierkisten, ja, die es gab.
Genau.
Bierduschen. Die Bierduschen. Da hat man sich kurz richtig, das war richtig cool auf jeden Fall, fand ich auch.
Das heißt, wir wollen nicht auf alles beim Support verzichten. Bierduschen gehen auch bei uns.
Ja. Also sagen wir mal so, wenn die Frauen und Mädchen dieses warme Bier zum Bierduschen machen benutzen, habe ich da vollstes Verständnis. Es ist ja auch nicht, das wollte ich auch nie sagen, es sind ganz viele Sachen ganz, ganz großartig vom gelernten Support. Also ja. Das ist jetzt, das wollte ich auch jetzt nie in Absprache stellen, sondern es geht ja grundsätzlich immer um so eine Verhandlung von Räumen eigentlich. Und da hatten wir auch Raum für Bierdusche.
Ja, ich habe halt gemerkt, dass ich das gar nicht gut ab kann, wenn das so aggressiv wird auf eine bestimmte Art und Weise. Also wenn das, ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlicher als andere oder so, aber wenn das zu laut wird oder zu, nicht zu laut, laut ist auch gut. Aber es gibt so eine bestimmte Art, die ich nicht so gut ab kann. Und die hatten wir nicht oft, aber das hat auch irgendwie, glaube ich, was mit meinem, doch mit irgendwie, bei mir jedenfalls mit meinem Lautstärkeempfinden zu tun, dass ich mit Trommeln nicht gut klarkomme. Aber das oder mit manch, also das ist, ich denke, das wird auch weitergehen oder so. Ich kann ja einfach dann einen Schritt zur Seite machen. Das ist mein persönliches Empfinden, das werdet ihr wahrscheinlich anders sehen. Aber das, für mich ist das manchmal too much.
Ich liebe Trommeln. Und ich finde es super, super geil, wenn Leute so geilen Rhythmus trommeln können. Und ich finde das auch eher unterstützend, wenn Leute so Fußball trommeln, da kann ich ausflippen. Bei der Euro gab es auch echt geile Trommeln. Also so auch in den Fanmärschen, das finde ich total gut. Was ich nicht mag, ist, wenn die Tonalität aggressiv ist. Also das mag ich auch und dazu stehe ich auch. Ich mag es nicht, wenn es aufs Negative sich fokussiert wird. Also ich finde, ich gehe ins Stadion, um meine eigene Mannschaft anzufeuern. Das ist bei den Frauen so und es ist bei den Männern so. Ich mache nicht den Gegner schlecht, weil da auf sowas habe ich grundsätzlich gar keinen Bock. Ich weiß, es gehört zum Fußball dazu, auch diese ganzen Gesänge. Ich zum Beispiel ich singe nie mit, ich sage es jetzt einfach, scheiß Union, ich singe das nicht, nee. Weil ich bin bei Hertha, ich muss mich nicht um Union kümmern. Das ist aber ich weiß ganz viele Leute, denen ist es mega wichtig, mir persönlich ist egal. Ich singe das auch nicht mit der Bahnhofsmission, mit tausend anderen Sachen, die so Leute abwerten, weil ich immer denke, unsere Stärke, die ist doch im Zusammenhalt als Fans. Also wir als Fangruppen miteinander, wir haben so eine Stärke und das sieht man ja auch, weil wir als Fangruppe nämlich überhaupt diesen Antrag eingebracht haben und damit nachhaltig den Verein verändert haben. Also wenn ich mich auf die Stärken von Gruppen fokussiere, dann erreiche ich mehr, als wenn ich so eine Abwertungssituation generiere. Aber ich weiß auch, dass ganz viele andere Menschen da Spaß dran haben. Ich habe da keinen Spaß dran. Das ist bei mir so. Deswegen würde ich immer denken, also Support ist für mich immer was Positives. Ich versuche sozusagen mit meiner Anwesenheit und mit Gesängen und mit was weiß ich, Leute dazu zu treiben, noch besser zu sein. So verstehe ich Support. Und ich versuche nicht sozusagen Menschen abzuwerten und die dann damit die Leistung von irgendjemandem, wie soll ich denn mit Abwertungen leistungsanspornend sein? Das ist so ein Widerspruch, den ich nicht verstehe, aber es ist mein Ding so.
Nee, man will ja eigentlich alle mitreißen, dass alle so richtig in so einen Flow kommen und es ist super und man unterstützt die Mannschaft und ja.
Ja, genau. Und da vielleicht, da würde ich sagen, also für mich ist sozusagen die Tonalität, wenn dann so Typen überpacen und da kann ich wirklich sagen, das sind nur Typen. Sorry an alle Typen.
Not all men.
Not all men, aber doch. Wenn ihr, also ne, so diese, so natürlich ist auch so Supporten ist auch so ein Moment der Aufmerksamkeit, der Machtausübung und so weiter. Und nicht jeder kann damit gleich gut umgehen, so würde ich es jetzt mal nennen. Wir haben ja zum Beispiel, jetzt gehe ich nochmal kurz zum Männerfußballkreise, der hat super krasse Sachen gesagt im letzten halben Jahr. Dafür kann man dem einfach nur Respekt zollen und den Hut ziehen und super so. Aber und dann gibt es halt Leute, die dann ihre 5 Minuten Ruhm halt mistaken für ich bin auch Kreisel oder so. Und dann halt einfach da kein Gespür für die Situation haben, sondern einfach nur noch so vielleicht das Megafon spüren und dann halt das, was sie schon immer da mal einmal reinrufen wollten, reinrufen. Aber das hat dann nichts mehr, um jetzt die Klammer wieder zu setzen, mit dem Support für die Frauen zu tun. Und manchmal ist es vielleicht auch so, weil die alle wissen, das könnten sie ja nie in der großen Stadionkulisse machen, dann rufe ich es doch mal in die kleine Runde und dann wird auch so der Fokus einfach vielleicht so ein bisschen verschoben. Und das ist das, was mich dann stört, so diese Aggressivität, die dann da so mit reinkommt.
Okay, du konntest es besser ausdrücken als ich. Das ist ungefähr das, was ich meine.
Gut. Kommen wir wieder zurück zu den Highlights der abgelaufenen Saison. Wir haben dazu auch Cordelia gefragt, welche Sicht sie auf die Saison hat, was für sie die Highlights gewesen sind.
Ja, da muss ich nicht lange nachdenken. Das war natürlich das erste Tor gegen Union beim ersten Spiel im Amateurstadion. Wie die Fans da abgegangen sind, da war ja, also das hat ja gebebt sozusagen, das Stadion. Das war natürlich, ja, toll. Natürlich, ja. Nee, also war schon Wahnsinn. Nee, war schön. Also tolle Stimmung. Ja, Ergebnis wissen wir alle. Aber egal, trotzdem, der Support war da und die Freude und haben wir echt gut gemacht. Zweite gute, also schöne Ergebnis war natürlich dann der Sieg auch zu Hause gegen Viktoria. Das war natürlich auch überragend, als wir die ja 2-1 vom Platz gefegt haben, wo keiner dran gedacht hat, wo wir alle dachten, oh bitte, lass es nicht zweistellig werden oder so, weil es halt auch noch recht früh auch in der Saison war und die Mädels noch nicht so eingespielt waren. Haben sie auch bravourös geleistet. War natürlich auch, ja, also so die beiden Spiele sind einem eigentlich so in Erinnerung als sehr positiv. Und als Nummer 3 vielleicht, ist natürlich auch wieder Union, das fast Kopfballtor von Svenja vor eurer Kurve. Schade, das wäre natürlich nochmal ein Punkt gewesen irgendwie, aber ja, definitiv. Und auch medial, ich muss sagen, es gab auf RBB eine Live-Schalte, also ich habe einen Arbeitskollegen, der mir immer dann zwischendurch getickert hat und der hat es auch gesehen, also das war auch schon, finde ich, ein gutes und wichtiges Zeichen halt, dass das und davon gerne bitte mehr. Und natürlich eure Choreo, also ich fand, also unser Block war der lauteste, also wir hatten Karten, wir waren im VIP-Bereich bei Union, oben auf der Empore sozusagen, aber trotzdem, ihr wart so krass laut, also da auch nochmal höchsten Respekt und Dankeschön, war echt mega.
Also jetzt sag ich mal was dazu. Mein Highlight ist auf jeden Fall auch Cordelia. Die hat uns so herzlich empfangen, das muss man jetzt mal wirklich auch mal, die hat sich von Anfang an für unseren Podcast interessiert. Die ist sozusagen mit offenen Armen und Ohren auf uns zugekommen, fand interessant, was wir machen und war immer super freundlich, hat sich ja jetzt auch zur Verfügung gestellt, unsere Fragen zu beantworten. Und auch da muss man ja mal sagen, das ist auch eine super gute Eigenschaft, dass man da offen ist. Muss man, also ne, gerade beim Fußball und so, da sind ja auch immer Klicken und das ist nicht immer alles so offen. Auch wenn man so als Hertha BSC in so eine Vereinsstruktur von Hertha 03 Zehlendorf reinkommt. Und da kann man ihr ja auch mal Danke sagen. Also danke, danke.
Ja, finde ich auch. Ich hätte nicht damit gerechnet vor der Saison, dass wir Kontakt mit Eltern haben. Das war auch eine Situation, musste ich halt auch erstmal.
Ja, Grüße gehen raus an Elfis Vater.
Ja, Ein anderes Highlight waren für mich noch unsere Stürmerinnen, die irgendwie viele Tore geschossen haben. Und da möchte ich jetzt mal die ersten drei davon nennen, und zwar Elfi, Lotte und Svenja. Und man muss ja auch nochmal sagen, Elfi ist auch ausgezeichnet worden als Berliner Sportlerin des Jahres und echt toll.
Ja, mega, dass sie das auch, sie ist vor den Unionerinnen gelandet, ja?
Ja.
Was, wie gut ist das bitte?
Wir haben mehr Fans.
Ja, ja. Klar haben wir mehr Fans, aber das, auch da muss man sagen, die ist halt auch, ich meine, die arbeitet noch in der Geschäftsstelle, ne? Das darf man halt auch alles wieder nicht, muss man alles auch wieder in die Perspektive setzen. Die sitzt da am Empfang und arbeitet da einfach und ist die Spielerin des Jahres geworden. Das ist so krass auch. Also Elfi, big love.
Also es gibt, also wir könnten über alle Spielerinnen Geschichten erzählen. Wir haben so großartige Spielerinnen, auch menschlich so großartige Spielerinnen. Also mega.
Ja, und wir haben die kennengelernt in Teilen, da durch die Interviews und so. Das war auch echt schön.
Die Spielerinnen haben uns ja in den Interviews erzählt, dass sie sich teilweise bereits lange kennen. Bei vielen hatten wir ja auch das Gefühl, die verstehen sich wie Latsch und Bommel. Das hat Spaß gemacht, weil die...
Ich weiß nicht, wer Latsch und Bommel
ist. Ich auch nicht, habe noch nie gehört.
Ja, also,
aber die sind doch alle zugezogen. Ja.
Pass mal auf, ich bin hier geboren. Ja. Also nur Latsch und Bommel, jetzt müssen wir gleich, ich google mal, was das ist.
Gut, also ihr seht, die Spielerinnen haben sich besser verstanden als wir jetzt. Und ich wollte von Cordelia wissen, wie sich dieser Zusammenhalt der Spielerinnen, wie sich der beim Zusammenhalt der Eltern zeigt, wie lange die sich schon kennen, ob die gemeinsam auswärts fahren und ja.
Ja, definitiv. Also da sprechen wir hier von Familie Peters und Familie Bär, also von Laura und von Mara, die Eltern. Wir kennen uns seit der E-Jugend, sind sozusagen groß geworden mit unseren Kindern und haben halt dann auch schon, als es die in der U17 dann schon war, gemeinsame Auswärtsfahrten nach Meppen mit Übernachtung und alle zusammen und so dann dort halt ein bisschen Sightseeing. Ja, hat einfach Spaß gemacht. Man hat sich da kennengelernt und ja, das ist jetzt so geblieben und jetzt halt in der Regionalliga-Saison haben wir das halt auch fortgeführt, eben nach Jena, nach Dresden, Leipzig, also wir waren ja bei allen Auswärtsfahrten, genau, mit Sightseeing, damit auch wieder mit Übernachtung ein oder zwei, ja, das ist schon schön und klar, wenn man sich natürlich schon so lange Zeit kennt und wir unterstützen uns auch, was so das Fahren der Mädelser manchmal betrifft, sie werden natürlich jetzt groß und selbstständig und brauchen nicht mehr so diesen Shuttle-Service wie noch bei Zehlendorf. Aber es schon, kommt auch schon noch viel vor, dass eben ein Elternteil fährt. Und ja, da auch nochmal danke an Familie Bär und Peters, dass sie auch Svenja da immer noch hin und wieder öfter mal mitnehmen. Weil wir liegen so, wir wohnen strategisch so ganz günstig, dass man immer irgendwie bei uns vorbeifährt. Also ist kein großer Schlenker. Ist schon schön.
Die erste Saison liegt hinter uns. Welche Visionen, welche Ziele gibt es für die neue Saison? Immer unter der Berücksichtigung, in welcher Situation Hertha BSC noch immer steckt, dass wir, wie Tom Herrich auf der Mitgliederversammlung gesagt haben, ein Sanierungsfall sein, ergeben sich trotzdem Ziele auch für den Fußball für Frauen. Als die ersten Gespräche zum Thema Frauenfußball liefen, waren wir noch kein Sanierungsfall. Da dachte
Offiziell.
Da dachte man auf der Geschäftsstelle noch, die Saison sei durchfinanziert.
Das wurde auch so gesagt auf der Mitgliederversammlung davor, dass das kein Problem darstellt.
Das ist genau so kommuniziert worden.
Ja, da kann
worden.
Ich mich noch dran erinnern.
Aber machen wir uns nichts vor, das Thema Fußball für Frauen hat bei Hertha nicht die oberste Priorität beim Blick auf die aktuellen Baustellen. Deshalb ist es wichtig, dass alle, denen der Frauenfußball wichtig ist, am Ball bleiben. Weil das ist jetzt kein Selbstläufer und es gibt keine Garantien dafür, dass es halt so bleibt, wie es aktuell ist.
Ja, da herrscht betretenes Schweigen.
Aber das ist so. Ich gebe mich da keinen Illusionen hin. Vergesst nicht, welche Kämpfe wir geführt haben für so ein T-Shirt mit Wir Herthanerin.
Was? Da haben wir Kämpfe geführt? Nee. Was? Bei Wir Hätte Hanna sind wir mitgemeint. Da kannst du dich einfach mit anschließen.
Also ich denke, gerade der Bereich Merch ist definitiv ausbaufähig, weil mit einem T-Shirt und zwei Trikots, ach, den Schal will ich nicht vergessen, das sind wir ein bisschen unterpräsentiert.
Wir haben doch zwei T-Shirts, Wir Hertanerin und dann Hertha-Frauen gab es da auch
eins. Ja, jetzt muss man aber mal sagen, Wir Hertanerin hat ja nicht mal was mit der Frauenmannschaft zu tun. Also jetzt, das ist einfach der Claim Wir Hertaner. Das können wir auch mal, eins meiner Lieblingsthemen.
Das kam ja auch ganz woanders her.
Tatsächlich kam es ganz woanders her, genau. Und es war auch ein Claim, unter dem sich unglaublich viele Menschen vereinen konnten, was auch okay ist und auch viele Frauen da nicht den Anspruch hatten, als Hertanerin ein extra T-Shirt zu bekommen. Ich war eine, die das gerne wollte und viele andere wollten es auch. Das zeigt ja, am Ende hat es ja auch geklappt. Danke nochmal dafür. Muss man sich ja fast noch bedanken, dass wir da das T-Shirt gekriegt haben. Ich trage das auf jeden Fall mit Stolz, mein Wir Hertanerin-T-Shirt, aber es hat nichts mit dem Fußball der Frauen zu tun.
Nein. Also da geht definitiv noch ein bisschen mehr. Das wäre so meine Vision. Wir haben Sofian gefragt, was seine Visionen sind.
Vision. Die Vision ist ja längerfristig gedacht. Da möchte ich schon, dass wir Mädchen ab der U11 im Hertha-Trikot sehen, weiterhin sehen und dass unsere erste Mannschaft auch perspektivisch in der ersten Bundesliga spielt, wirklich in den professionellen Fußball der Frauen rein. Aber es ist noch nicht mit Jahren hinterlegt, aber wir wollen schon Schritt für Schritt eine Leistungskultur etablieren, generell im Verein. Wir wollen die Grundlagen in der U11, U13 schaffen der Mädels, wollen dann ab der U15 quasi das weiterentwickeln, wollen da noch mehr inhaltlich in die Mannschaftstaktik reingehen, aber weiterhin an den Grundlagen arbeiten, um dann wirklich Spielerinnen auch für die ersten Frauen auszubilden, was jetzt in den letzten zwei Jahren gut geklappt hat, damals noch mit Hertha Zehlendorf aus der U17 hoch. Ein guter Schwung an Mädels, die es geschafft haben, zu den ersten Frauen, die teilweise auch schon Stammspielerinnen sind und aber auch jetzt wieder mit vier oder sogar fast fünf Spielerinnen, die auch zum erweiterten Kader der ersten Frauen gehören und da langsam rangeführt werden. Also das ist schön und diesen Weg wollen wir weitergehen. Das heißt, im Nachwuchs sehr, sehr gute Arbeit leisten und punktuell bei den ersten Frauen dann natürlich auch, dass da die Spielerinnen ankommen und uns weiter voranbringen in die zweite beziehungsweise dann irgendwann in die erste Liga.
Wie sehen eure Wünsche aus?
Also natürlich ist das Ziel, aufzusteigen, ein- oder zweimal, ganz toll. Es wird kein Zeithorizont genannt, das ist ja auch, ja, kann man ja auch gar nicht. Also ich meine, ich stecke da zu wenig drin, um zu wissen, wie viel Geld ist da, wie viel Geld ist nicht da. Wir können die Spielerinnen im Moment nicht so bezahlen, wie es angemessen wäre. Und ob das in Zukunft besser wird, man weiß es einfach nicht. Und es ist ja auch, nur weil man das Ziel hat, heißt es ja nicht, dass das passiert. Also guck dir Viktoria an. Die hatten auch dieses Ziel und die dümpeln da jetzt rum. Also ich meine, also, zweiter. Also sie haben es jedenfalls mehrfach nicht geschafft. Das kann man ja mal sagen. Das ist ja auch dieses Problem mit dem Meisterinnen müssen aufsteigen. Die Meisterinnen steigen nicht immer auf. Die müssen Relegationsspiele machen. Es sind irgendwie begrenzte Plätze. Nicht jede Meisterin der Regionalliga kann aufsteigen. Das ist so ein Engpass, der auch eigentlich irgendwie anders reguliert
Hallo,
gehört.
Hallo DFB.
Ja, der hört dich nicht. Lauter.
Oh, hallo.
Also, das ist, ich weiß eigentlich nicht, was ich mir wünschen soll. Weil das bedeutet ja wahrscheinlich auch, dass man andere Spielerinnen auch noch dazu braucht. Oder wie Union das vielleicht gemacht hat mit Frauen, die schon in der Bundesliga mal gespielt haben. Und
Nationalspielerinnen,
meinetwegen auch aus anderen Ländern. Also das ist, die einfach da spielen wollen, die ein angemessenes Gehalt bekommen, die eine Infrastruktur vorfinden, die dafür ausreicht, um das alles angemessen abzuhalten. Ja, also
gut, aber gerade die Infrastruktur ist ja auch noch das Problem. Also und solange wir zweigeteilt trainieren und spielen, gut, die erste Frauen hat die abgelaufene Saison fast alle Spiele schon im Olympiapark bestritten. Das wird jetzt mit der neuen Saison definitiv noch besser werden. Aber wir sollten uns auch tatsächlich die Zeit nehmen, um zu wachsen. wenn wir zu viel auf einmal wollen. Wir haben die Struktur nicht, wir haben den Staff dahinter nicht und so weiter. Der DFB hat gerade beschlossen, dass wenn du ein Team in der zweiten Bundesliga, in der zweiten Frauenbundesliga hast, dann musst du halt auch noch ganz viel zusätzliches Personal halt dafür vorhalten. Das sind eine ganze Menge Herausforderungen und Anforderungen. Da sind wir noch nicht. Und ich sehe das wirklich nicht problematisch oder anrüchig, wenn wir jetzt noch ein oder zwei Jahre halt Regionalliga spielen. Wir sind im Frauenfußball nicht dazu verdammt, anders als im Profifußball, dass wir jetzt mit aller Macht aufsteigen müssen. Ja? Also dieser Bereich ist nicht schon mit Millionen gestartet und könnte die verlieren. Das heißt, wir haben die Chance, jede Saison halt neue Sponsoren, neue Partner zu gewinnen und dann was Großartiges draus zu machen. Aber wie gesagt, das ist kein Selbstläufer. Da müssen wir dranbleiben, dabei bleiben.
Ja, also Strukturen, finde ich, ist tatsächlich das richtige Wort, weil also auch Hertha muss die Struktur, also Hertha BSC als Verein, es gibt keine eigene Abteilung für den Frauenfußball. Das ist ja auch so damals gewollt gewesen. Dennoch ist es auf jeden Fall so, wir wissen es alle, Hertha, wir haben es besprochen, Sanierungsfall, tralala, Stellenabbau und so weiter. Hertha hat viel zu wenig Mitarbeitende für viel zu viele Themen. Das ist auf jeden Fall so, deswegen ist auch natürlich der Fußball der Frauen davon betroffen. Das ist die eine strukturelle Sache, aber die andere strukturellen Themen, da spielt ja auch das Land Berlin sozusagen eine Rolle, weil sie den Fußball der Frauen nicht entscheidend fördern. Auch da liegt ja überhaupt kein Fokus drauf, aus verschiedenen Gründen. Und natürlich spielt der DFB auch eine große Rolle. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen das Sichtfeld weitet und sich überlegt, welche Rolle Frauenfußball aktuell in Deutschland spielt, ja, dann haben wir die relativ erfolgreiche Nationalmannschaft, die jetzt auf jeden Fall auch viele Menschen hinter sich versammelt. So, aber ihr wisst es auch, es war überall, Duisburg zum Beispiel hat ja dann am Ende auch die Frauen einfach abgemeldet aus dem Spielbetrieb und da liegt ja, und da müssen wir auch ehrlich sein, auch uns könnte das passieren, also ich will jetzt nicht sagen, ne, aber Hertha würde ja auch immer aus 1000 Gründen den Fußball der Profis deutlich über alles andere stellen und die ganzen Leute, die sich darüber aufgeregt haben, wie das denn sein kann, die müssen mal ganz ehrlich in sich reinhorchen und auch wissen, dass das bei ganz vielen Vereinen jetzt nicht so eine Sache ist, die jetzt total, also natürlich, wir reden hier nicht über Bayern und so weiter, ne? Aber wir sind nicht so weit davon entfernt, dass am Ende, wenn Hertha was streichen muss, dann streichen die die Sachen, die sozusagen in der Plus-Minus-Rechnung halt irgendwie, also, ne, so.
Ich glaube nicht, dass wir gleich auf der Streichliste stehen. Dafür hat dieser Bereich definitiv zu wenig Geld.
Das meine
da
ich.
Da gewinnt gar keiner was, wenn er den Bereich streicht.
Ich will ja auch nur sagen, am Ende ist, dass es überhaupt möglich ist, dass diese Sparte noch dass die wieder gestrichen wird, dass die abgemeldet werden vom Spielbetrieb, zeigt ja eigentlich, und dann kannst du ja auch wieder die Frage aufmachen, eine Kommerzialisierung und so weiter, das ist ja alles gar nicht, da spielen ja auch immer 1000 Faktoren am Ende mit rein. Aber die Strukturen, die muss ja der DFB auch schaffen. Und das ist ja, der DFB hat die U17 abgeschafft, diese Liga und so weiter. Und wie soll also Nachwuchs auf dem, wir haben das Problem ja bei Hertha BSC jetzt gerade, wie soll also leistungsorientierter Fußball auf diesen Höhen, sage ich jetzt mal, gespielt werden, wenn es keine Bundesliga, also kein Ligabetrieb mehr dafür gibt? Und wenn dann, und das ist übrigens auch ja auf in unterklassigen Ligen und generell im Mädchenfußball immer noch so, dass es, weil es nicht die ausgebauten Strukturen gibt von diesen ganzen Ligabetrieben und mehreren Mannschaften und so auch schon unterklassig, dass sich da immer sehr, sehr gute mit sehr, sehr schlechten messen müssen. Und am Ende ist es weder zufriedenstellend für die sehr, sehr guten noch für die sehr, sehr schlechten. Und das sind einfach ja Strukturen, wo auch mal hingeguckt werden muss.
Dazu haben wir auch mit Sofian gesprochen, wie es weitergeht.
Vision. Die Vision ist ja längerfristig gedacht. Da möchte ich schon, dass wir Mädchen ab der U11 im Hertha-Trikot sehen, weiterhin sehen und dass unsere erste Mannschaft auch perspektivisch in der ersten Bundesliga spielt, wirklich in den professionellen Fußball der Frauen rein. Aber es ist noch nicht mit Jahren hinterlegt, aber wir wollen schon Schritt für Schritt eine Leistungskultur etablieren, generell im Verein. Wir wollen die Grundlagen in der U11, U13 schaffen der Mädels, wollen dann ab der U15 quasi das weiterentwickeln, wollen da noch mehr inhaltlich in die Mannschaftstaktik reingehen, aber weiterhin an den Grundlagen arbeiten, um dann wirklich Spielerinnen auch für die ersten Frauen auszubilden, was jetzt in den letzten 2 Jahren gut geklappt hat, damals noch mit Hertha Zehlendorf aus der U17 hoch. Ein guter Schwung an Mädels, die es geschafft haben, zu den ersten Frauen, die teilweise auch schon Stammspielerinnen sind und aber auch jetzt wieder mit 4 oder sogar fast 5 Spielerinnen, die auch zum erweiterten Kader der ersten Frauen gehören und da langsam rangeführt werden. Also das ist schön und diesen Weg wollen wir weitergehen. Das heißt, im Nachwuchs sehr, sehr gute Arbeit leisten und punktuell bei den ersten Frauen dann natürlich auch, dass da die Spielerinnen ankommen und uns weiter voranbringen in die zweite beziehungsweise dann irgendwann in die erste Liga.
So, das war jetzt eine ganze Menge zur vergangenen Saison. Ein Rückblick.
War ja auch viel. Unsere Saison, unsere erste, aufregend.
Und alles andere bekommt ihr dann in der nächsten Folge.
Dein Gesicht. Ja, das fragende Gesicht von Sabine ist richtig. Was erwarten wir für die nächste Saison? Ne? Das ist die Frage, die wir beim nächsten Mal beantworten, weil wir wissen das dann schon, was die Saison uns bringt. Aber ja, danke an vielleicht auch nochmal unsere Hörer und Hörerinnen, dass ihr die erste Saison mit uns verbracht habt. Ne? Da ist es ja so, wir probieren uns ja auch immer aus und
ja, die erste Saison mit Frauen mit blau-weißem Trikot.
Ha, ho, he.
Hertha?
BSC.
Ohne Hertha wäre gar nichts los. Ohne Hertha wäre gar nichts los. Ohne Hertha wäre gar nichts los.